Ja, meine lieben Schwestern und Brüder, ich bin sehr dankbar, dass wir heute hier miteinander so Gottesdienst feiern können. Aber ich meine das jetzt nicht nur für uns jetzt hier in diesem Raum. Ich meine das überhaupt in unserer Zeit und in unserem Land. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Ich gehöre ja zu einer Generation, die so manches andere erlebt hat, wo unsere Gemeinden teilweise verboten waren. Das war noch mehr oder weniger in meiner Kindheit, wo wir nichts tun durften unter dem nationalsozialistischen Regime, wo man unsere Pastoren ins Gefängnis gebracht hat. Hat es in unserem Land alles schon mal gegeben. Und die Zeit danach, das haben ja doch die meisten von euch in irgendeiner Weise auch erlebt. Und jetzt heute, wir können Menschen zu uns einladen, zu unseren Gottesdiensten, zu unseren Evangelisationen. Ich denke daran beispielsweise Pro Christ, was wir heute alles möglich, was möglich ist. In diesen Zeiten, die ich also nun schon doch mit ziemlichem Bewusstsein durchlebt habe, sind mir bestimmte Abschnitte in unserem Bibelbuch sehr, sehr wichtig geworden. Und weil das in vielen anderen Ländern heute auch noch so ist, sind mir diese Aussagen auch heute noch so wichtig. Und über einen solchen Abschnitt möchte ich heute mit euch nachdenken, den wir nämlich im 1. Petrusbrief finden. Der Petrus hat diesen Brief, so geht man davon aus, die Forschung, die danach gesucht hat, etwa in der Zeit zwischen 64 bis 67 nach Christi Geburt aus Rom geschrieben. Die Empfänger, die nennt er uns ja im Vers 1 dieses Kapitels selber. Es sind in der Zerstreuung im Norden Kleinasiens, also der heutigen Türkei, lebende Christen. Es hat in dieser Zeit dort sehr viele Christen gegeben. Vor 2 Jahren hatten wir die Gelegenheit, bei einer Reise dort uns einige dieser Städten anzusehen. Sie haben teilweise in sich unterirdische Städte gebaut. Das Gebiet dort, Kappadokien besonders, ist ja durch starke Vulkanasche geprägt, die gesintert ist, und in diese Vulkanasche hinein hat man unterirdische Städte mehrere Etagen tief gebaut. Und da haben teilweise über Monate und Jahre Christen gelebt, die unter Lebensgefahr ihre Lebensmittel dort reingebracht haben und teilweise die Gänge durch Mühlstein, große und Steinbrocken, wie man die darunter gebracht hat, ist mir heute noch schleierhaft, hat man diese Gänge verschlossen oder verschließen können, damit man sich einigermaßen sichern könnte. So haben Christen gelebt. An solche Menschen schreibt der Apostel Petrus. Ich hatte gesagt, aus dem Jahr etwa 64 bis 67, da ist der letzte Lebensabschnitt des Petrus. Man geht ja davon aus, genau belegt ist das nicht, dass er in Rom dann den Märtyrertod gestorben ist. Genaue Zeugen gibt es da nicht, aber es ist relativ wahrscheinlich. Inzwischen war ja aus einem sehr ungestümen Menschen, einem Eiferer, ein ganz anderer Mensch geworden. Er war ein treuer Bote Jesu. Er war durch Höhen und Tiefen gegangen. Die Evangelien berichten uns sehr viel davon. Aber er hat erlebt, was die Liebe Gottes aus einem Menschen machen kann. Und deshalb bin ich gerade für solche Abschnitte in der Bibel so besonders dankbar. Ich finde da auch immer Parallelen zu meinem eigenen Leben. Und ich muss sagen, auch ich kann nur danken und kann nur immer wieder Gott loben dafür, dass er mich aus so manchem Loch herausgeholt hat. Und ich frage mich, was wäre aus mir geworden, wenn Jesus das nicht geschafft hätte? Wenn das nicht passiert wäre. Das sind alles Dinge, die mich geprägt haben und die meine Beziehung zu solchen Schriftabschnitten geprägt haben. Und deshalb hänge ich da immer noch dran. Diese Botschaften können uns auch heute helfen, auch wenn wir heute in einer ganz anderen Zeit leben. Aber nun wollen wir uns diesem Schriftabschnitt zuwenden und ich möchte euch vorlesen aus dem ersten Petrusbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 2 bis 9 und ich benutze dazu die Übertragung Hoffnung für alle. Liebe Freunde, ihr seid Gottes Kinder geworden, weil Gott, unser Vater, euch von Anfang an dazu auserwählt hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr jetzt Jesus Christus als euren Herrn anerkennen, weil er am Kreuz sein Blut für euch vergossen und euch von eurer Schuld befreit hat. Gott schenke euch immer mehr seine Gnade und seinen Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott in seiner Allmacht bewahren, weil ihr an ihn glaubt. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt noch eine ganz kurze Zeit durch manche Prüfung führt und ihr viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Ich weiß, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und ihr freut euch unbeschreiblich auf den Tag, an dem er wiederkommt. Dann werdet ihr am Ziel eures Glaubens sein. Ihr seid gerettet für alle Ewigkeit. In diesen wenigen Versen steckt eigentlich die ganze frohe Botschaft drin. Der Petrus bringt es fertig, uns das in wenigen kurzen Sätzen zu sagen, und da hat jedes Wort Gewicht. Er stellt ganz einfach fest, ihr seid Gottes Kinder geworden. Er sagt nicht, ihr seid als Gottes Kinder geboren. Sie waren ganz andere Menschen, von irgendwoher. Aber Gott hat sie gerufen. Jesus hat sie gerufen. Und sie haben diesen Ruf gehört. Und sie sind diesem Ruf gefolgt. Und dadurch konnten sie zu Gottes Kindern werden. Die Einladung geht im Prinzip an jeden Menschen. Wir dürfen das nicht missverstehen, wenn da von Erwählung etwas steht. Gott hat sich da nicht irgendwie eine Elite aus dem Menschen herausgepickt und gesagt, der gefällt mir, den mag ich nicht. Nein, Gott ruft im Prinzip jeden Menschen. Bloß viele Menschen sind dafür taub. Sie hören diesen Ruf nicht oder sie wollen ihn nicht hören. Ihr Leben wird übertönt durch alles mögliche andere, sodass sie einem solchen Ruf gar keine Beachtung schenken. Wir sehen das ja auch, wie es Jesus ergangen ist, als er seine Jünger zusammenrief. Es wird uns in der Hauptsache natürlich von denen berichtet, die diesem Ruf folgten. Wenn er dann zu ihnen sagt, folge mir nach, und sie gingen mit. Sie verließen alles, auch der Petrus. Er ließ sein Boot stehen, sein Bruder mit, auch Johannes und alle die anderen. Ja, aber es gingen auch andere weg. Wenn wir an den reichen Jüngling denken, der zu Jesus kommt, er kommt sogar zu ihm. Und als Jesus ihm sagt, ja, trenne dich von deinem Reichtum, der dir so wichtig geworden ist, und folge mir nach, da geht er traurig weg. Also das ist doch nicht der Normalfall, dass alle Menschen ihm folgen. Und das sehen wir ja auch heute. Es ist eben nicht so, dass die große Masse Jesus nachrennt. Es sind eben immer nur die wenigen. Und mit denen fängt Jesus neu an. Ganz neu. In dem Gespräch mit Nikodemus bezeichnet ja Jesus diesen neuen Anfang im Prinzip auch als eine neue Geburt. Aber nicht etwa, dass das mit seinem Stammbaum etwas zu tun haben sollte. Nein, da muss der Geist Gottes wirken. Der bewirkt diesen neuen Anfang. Aber es ist erst der Anfang. Denn was sind denn das für Leute gewesen, mit denen Jesus anfing? Das waren doch alles sündige Menschen. Er rief sie von den verschiedensten Tätigkeiten, aus den verschiedensten Situationen. Aber nun sind sie sein Eigentum. Und das ist wichtig. Sie sind es dadurch geworden, dass er alles bezahlt hat. Alle unsere Schuld hat er bezahlt. Und das ist doch das Entscheidende. Wir werden ja von unserer Schuldenlast nicht durch unsere Mühe und durch unsere Leistung frei. Da können wir uns abstrampeln, so viel wir wollen. Das gelingt nicht. Das schafft keiner. Das muss er uns abnehmen. Wenn wir an die Worte denken, die der Apostel Johannes in seinem ersten Brief geschrieben hat, da kommt das ja auch zum Ausdruck. Im Kapitel 3, die ersten beiden Verse. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde in dieser Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, Was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Da kommt etwas heraus, dass eine Entwicklung mit uns Menschen vorangeht. Wie Jesus durch seinen Geist an uns wirkt. Mit jedem, der mit ihm diesen Anfang gemacht hat. Und er garantiert auch dafür, dass diese Entwicklung nicht auf halbem Wege stehen bleibt. Er wird jeden, mit dem er anfängt, auch zur Vollendung führen. Wenn auch dieser ganze Prozess, die Bibel nennt ihn oft die Heiligung, eigentlich unser ganzes Leben lang dauert. Und insofern müssen wir ja sagen, jeder Tag, den wir erleben, ist ein solches Gnadengeschenk, den Gott uns gibt, weil er uns lieb hat. Und er macht aus uns Menschen, die ihn als ihren Herrn anerkennen und das ist entscheidend, die ihm nun auch folgen können. Denn ohne sein Wirken können wir das auch nicht. Wir können auch ohne sein Wirken, ohne das Wirken seines Geistes an unserem Herzen, ihm gar nicht gehorchen. Aber wir gehorchen ihm nicht aus Angst vor Strafe. Bei unseren Kindern ist das ja vielleicht manchmal so gewesen, dass wenn wir den Zeigefinger erhoben haben und gesagt, also bitte, so nicht, dann haben sie den Kopf vielleicht eingezogen und haben aus Angst vor Strafe gehorcht. Nein, Menschen, an denen Gott durch seinen Geist wirkt, die gehorchen ihm aus Liebe. Sie möchten die Liebe erwidern, die Gott uns geschenkt hat. Und da Petrus, wenn er auf diese Dinge verweist, der weiß genau, wovon er spricht. Er hat es ja selbst erlebt. Er hat sich ja auch oftmals etwas zu viel zugetraut. Und Jesus musste ihm dann sagen, wenn du dich dermal einst bekehrst, oh wei, wird sich da Petrus gedacht haben, ich denke, ich bin ein bekehrter Mensch. Nein, wenn du dich dermal einst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass uns die Bibel von diesen Glaubensmenschen damals nicht ein solches Idealbild zeichnet. Die Bibel stellt sie uns nicht dar als besondere Glaubenshelden. Dann würden wir ja sagen, ach, und ich bin ja doch ein Versager. Nein, die Bibel zeichnet sie uns, wie sie sind, mit allen ihren Schwachheiten, mit allen ihren Versagen, aber auch mit ihrem Wachstum im Glauben und ihrem charakterlichen Wachstum. Gott schenkt dieses Wachstum. Und weil Petrus das erlebt hat, kann er gar nicht anders, als dann in den folgenden Versen zu einem solch großen Lob aufrufen. Zu einer solch großen Dankbarkeit führt ihn das. Er muss einfach Gott loben, der ihn errettet hat. Und das bezieht er auch auf die Menschen, an die er schreibt. Er lobt nicht etwa sie und sagt, großartig habt ihr das gemacht, dass ihr auch in der Verfolgung Jesus treu geblieben seid. Nein, er lobt Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat sie durchgebracht. Er hat sie bewahrt. Und jetzt können wir es ganz aktuell auch sehen. Wer hat es denn geschafft, dass durch solche Zeiten in unserem Land, wie zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft oder der kommunistischen Herrschaft, die Christen nicht auszurotten waren. Man hätte das gerne gehabt. Die hätten es gerne geschafft. Alle miteinander. Nichts wäre ihnen lieber gewesen, als wenn alle die, die sich zu Jesus bekannten, eines Tages nicht mehr da gewesen wären. Sie haben es nicht geschafft. Nicht, weil wir so tüchtig waren, sondern weil Jesus uns durchgebracht hat, weil er uns bewahrt hat, weil er uns neues Leben geschenkt hat durch sein großes Erbarmen. Das neue Leben fängt nämlich nicht erst in der Ewigkeit an, sondern jetzt und heute, wenn ich mit Jesus ernst mache, fängt dieses neue Leben an. Deshalb bin ich noch nicht sofort ein völlig anderer Mensch. Dann beginnt er erst an mir zu arbeiten, dann geht es erst richtig los. Dass das so ist, ist nicht nur ein schöner Wunschtraum des Petrus oder von uns vielleicht, sondern das ist Realität. Diese Realität stützt sich auf eine unumstößliche Tatsache. Darauf weist uns der Paulus hin in dem 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Wer sich in seiner Bibel auskennt, weiß, was der Paulus dort sagt. Das Entscheidende ist, dass unser Herr Jesus nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass er lebt. Wir haben einen lebendigen Herrn. Er ist auferweckt vom Vater. Er hat es geschafft. Und diese Auferstehung Jesu ist die Garantie dafür, dass alle, die an ihn glauben, allen, denen er jetzt hier schon neues Leben schenkt, mit denen er hier neu angefangen hat, auch einmal ewig mit ihm leben dürfen. Dieses neue Leben, das endet nicht hier, das endet nicht mit dem Tode. Das geht bis in die Ewigkeit. In dem Vers 4 benutzt er für das, was Jesus für uns bereithält, noch einen anderen Begriff. Er spricht hier von einem Erbe. Nun müssen wir natürlich da einen ganz gewaltigen Unterschied machen. Was haben wir Menschen denn schon zu vererben? Ich meine, vielleicht denken wir dabei auch an unsere Gene und sagen, na gut, wir haben vielleicht unsere Gene an unsere Kinder weitergegeben. Entschuldige mich immer gerne ein bisschen humorvoll damit, dass ich auch als alter Knabe es nicht fertig bringe, mich von meinen Bergen zu verabschieden. Ich sage, tut mir herzlich leid, kann ich gar nichts dafür, ist ein Erbschaden. Mein Vater war ja auch so. Und vielleicht ist sogar ein bisschen was dran, meine Töchter machen es mir ja nach. Also insofern sagen wir vielleicht, naja gut, Erbe in der Weise. Aber das haben wir auch nicht gemacht, dass das so ist. Aber das Erbe, was wir Menschen sonst weiterzugeben haben, ist ja doch eigentlich vergänglich. Keiner kann was mitnehmen. Wir sagen ja schön immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wie ist das denn? Und was gibt es um das Erbe, was das materielle Erbe, was da manchmal so weitergegeben wird. Oftmals führt es ja doch nur zu Streit. Mich hat mal ein Freund so ein bisschen scherzhaft gefragt, na wie ist es denn, vertragt ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Aber ein bisschen was ist ja da dran, ja? Also dann streitet man sich vor Gericht um das Erbe. Im Endeffekt verdient hat da dran praktisch, haben nur die Rechtsanwälte und übrig geblieben sind nur zerstrittene Familien. Nein, ein solches Erbe meint der Petrus nicht. Er sagt ein ganz anderes, ein unverwelkliches, ein von keiner Sünde beschmutztes Erbe. Das ist also nicht etwas, was auf unrechtem Wege erworben worden ist. Das Erbe, wovon Petrus hier spricht, das hat ewigen Bestand. Das ist Bestandteil, das ist Anteil am Reich Gottes. Wir Menschen, die zu Jesus gehören, sind Glieder im Reich Gottes. Dieses Erbe ist, und das verwendet er natürlich bildhaft, für die Menschheit heute noch nicht so sichtbar. Für die Menschen um uns herum, vor allen Dingen für die, die mit Jesus eigentlich nichts am Hut haben. Da sind wir Christen vielleicht ein bisschen seltsame Leute oder wenn sie es noch krasser sagen, sind wir große Spinner, die irgendwie den Sinn für die Realität verloren haben. Aber so ist das ja nicht. Wir wissen ja, dass das, was Jesus uns verspricht, was er uns zusagt, dass das nicht eine Fata Morgana ist, sondern dass das Realität ist. Natürlich fragen Leute heute, ja, wenn ihr vom Reich Gottes redet, wo ist es denn? Was ist denn in dieser Welt? Da gibt's Hass, da gibt's Mord und Totschlag, da gibt's Verfolgung. Ja, natürlich. Wo ist denn der Gott, der für seine Leute sorgt? Er holt sie ja nicht raus aus den Gebieten, wo sie verfolgt werden. Ja, natürlich sind das schwere Zeiten. Aber darauf weist der Petrus auch schon hin. Er hat sie ja auch erlebt. Und er schreibt ja auch an Menschen, die in solchen schweren Situationen leben. Aber er sagt ja, das ist ja vorübergehend. Das ist ja nicht das Ende. Siegen wird der lebendige Gott. Siegen wird der, der selbst den Tod überwunden hat. Der lebendig ist, der wird euch auch wieder herausholen. Und dieses Erbe, was er für euch bereithält, wir lesen es ja in der Bibel, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das ist das Wort Gottes. Das ist eine klare Zusage. Wir müssen natürlich diesem Wort nach wie vor vertrauen. Mit dem Vertrauen ist es natürlich in unserer Welt auch nicht besonders gut bestellt. Ich denke, das war auch eine Lehre, die eine traurige Lehre, möchte ich sagen, die manche Menschen machen mussten, jetzt nachdem sich in Deutschland so manches verändert hat. Dass man nicht unbedingt jedem, der uns alles Mögliche verspricht, auch wirklich trauen kann. Dass Vertrauen oftmals missbraucht wird. Wie oft werden Menschen ganz einfach hinters Licht geführt, indem man ihnen etwas verspricht und allzu vertrauensselige Menschen fallen darauf herein. Also lehre daraus, sei allen gegenüber schön misstrauisch. Ist das besonders angenehm? Aber wichtig ist, dass wir solche Dinge ganz genau von dem unterscheiden, was uns Gott zusagt in seinem Wort. Große Freude über dieses neue Leben. Empfinden wir die auch? Erfüllt mich diese große Freude über dieses neue Leben? Da sind die äußeren Umstände nicht schlagartig anders. Um mich herum passiert vieles, was mir nicht gefällt. Und das geht vielen Menschen so. Aber das ist nicht alles. Ich kann mich an das klammern, was Jesus mir verspricht. Und dieses Vertrauen, das zahlt sich aus. Es ist übrigens auch ganz besonders merkwürdig, dass in unserer Zeit, in solchen Gebieten, wo Christen einer besonderen Verfolgung ausgesetzt sind, unter besonderem Druck stehen, mehr Menschen zum Glauben an Jesus finden, als in unserer Wohlstandsgesellschaft. Da frage ich mich schon manchmal, geht es uns vielleicht zu gut? Bekommt uns vielleicht diese Freiheit, die wir haben, gar nicht so richtig? Sind dadurch die Menschen zu sehr darauf orientiert, ach, alles das, was ihr Christen aus dem Wort Gottes uns sagt, das ist alles gar nicht so wichtig. Wir haben doch alles selber im Griff. Das, was wir machen müssen, das, was nötig ist, das leisten wir auch. Aber auch solche Menschen, die meinen, alles im Griff zu haben, können durch andere Umstände, nicht das, was von außen auf sie einstürmt, durchaus in sehr, sehr große Not geraten. In seelische Not. Es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen psychisch heute Probleme haben und zusammenbrechen unter all dem, was auf sie einstürmt. Aber eins können wir immer wieder sagen, durch alle diese Prüfungen, nennt sie der Petrus, trägt uns die Liebe Gottes hindurch. Und das ist das Entscheidende. Seine Liebe, die kommt durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. So sagt uns der Paulus das im Römerbrief. Lassen wir unsere Herzen offen sein dafür. Jesus hat uns doch versprochen, ich bringe dich ans Ziel deiner Hoffnung und deines Glaubens. Und dann darfst du ewig bei mir sein. Dann wird man zurückschauen dürfen und sagen, wie hat das Gott wieder gemacht? Wie hat er es in meinem Leben fertiggebracht? Und ich glaube, es kann wohl keinen Grund größerer Freude geben, als das Wissen, einmal werden wir bei ihm sein, bei unserem Herrn, bei dem, der uns erlöst hat, und nichts kann uns mehr von ihm trennen. Und so denke ich, kann eigentlich für uns nur eins am Ende dieser Überlegungen stehen, dass wir nämlich unseren Herrn bitten, Herr Jesus, mache mich zu einem Menschen, der deine Liebe zur Tat werden will, lässt, dir zur Ehre und meinen Mitmenschen zum Heil. Da segne uns. Amen.